Er wird versuchen, dem Vortrag ein bisschen einen positiveren Abschlussspin zu geben und auch ein bisschen darüber zu reden, was sind Möglichkeiten, wie das Netz und die politische Kommunikation digitale Möglichkeiten nutzen kann. Die Kollegin hat schon einige meiner Hüte angesprochen, einerseits Klinkenkampagne, andererseits Agentur. Ich habe noch einen dritten, der hier erwähnt werden sollte, weil er ein bisschen relevant ist, nämlich ich habe, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, eine NGO gegründet, die heißt Aufstehen.at, die genau das versucht, nämlich das Netz zu nutzen, um politische Themen zu setzen. Aber nachdem das ja eine Lehrveranstaltung an der Schnittstelle zur Kommunikationswissenschaft ist, würde ich gerne mit sozusagen dem ersten, was man so in einer Einführungsvorlesung zum Thema Kommunikation hört, starten und uns anschauen, wie sich das durch das Netz verändert hat. Und das ist das allseits bekannte Modell von Sender, Senderin, Empfänger, Empfängerin. Ja, wer sich mit Kommunikationswissenschaft beschäftigt hat, hat das schon mal gehört. Und wer sich mit Kommunikationswissenschaft beschäftigt hat, weiß auch, dass die Kommunikationswissenschaft nicht mehr besonders viel wissenschaftlicher wird als das. Aber wenn wir für unsere Berufe jetzt das Modell oder diese beiden Begriffe Sender, Senderin, Empfänger, Empfängerin umformulieren auf für die politische Kommunikation brauchbare Begriffe, dann nennen wir es doch mal Unternehmen, Organisationen und die Öffentlichkeit. Und die Geschichte vom digitalen Wandel in der politischen Kommunikation geht wie folgt. Früher gab es Organisationen, politische Parteien, NGOs und so weiter, die haben versucht, mit der Öffentlichkeit zu sprechen, aber das konnten sie nicht. Dazu brauchten sie traditionelle Medien. Der Pressesprecher, die Pressesprecherin einer Organisation hat einem Journalisten, einer Journalistin was erzählt und der Journalist, die Journalistin hat das dann der Öffentlichkeit weiter erzählt. Das ist sozusagen das alte System. Und das hat der Journalist, die Journalistin natürlich nicht eins zu eins gemacht, sondern durch einen Filter. Der Journalist, die Journalistin hat Dinge in Zusammenhang gesetzt, hat den politischen Gegner aufgefragt, hat vielleicht nachgeschielt, ob das überhaupt stimmt, was Politiker, Vorsitzende einer NGO sagen, und hat das Ganze zu einer Geschichte gemacht, die Menschen lesen wollten, aber aus Sicht der Organisation sozusagen missverstanden. Weil, was sind Medien eigentlich? Medien sind, waren sozusagen Systeme, um Informationen zu distribuieren. Und Herausgeber haben sehr komplexe Logistiken aufgebaut, damit eine Geschichte auf toten Baum gedruckt wird und dann im ganzen Land vor Türen verteilt wird. Und dementsprechend, weil sie diese Distributionskanäle aufgebaut hatten, waren sie auch jene, die bestimmt haben, wer oder welche Informationen über diese Distributionskanäle fließen. Und dann, so geht die Geschichte des Internets weiter, hurra, hurra, kamen soziale Medien daher, neu, plötzlich können Organisationen, Unternehmen direkt mit Menschen sprechen. Und dann hoch, diese Menschen sprechen auch zurück. Dann gab es viele Bachelorarbeiten, die hießen irgendwas in Richtung vom Monolog zum Dialog, wie das Internet wie Marken zum Sprechen bringt oder so. Damit waren alle drei überfordert. Sowohl die Öffentlichkeit war damit überfordert, als auch die Organisationen. Die Organisationen haben sich gedacht, na gut, wenn ich sozusagen auf der Klaviatur traditionelle Medien ganz gut spielen kann und ich weiß genau, wann mache ich eine Presseaussendung, wann mache ich eine Pressekonferenz, ich weiß sozusagen meine Taktiken auf diesem klassischen Kanal und haben die plötzlich versucht, ins Internet zu übersetzen und haben Presseaussendungen auf Facebook gepostet und ähnliches und waren damit nicht besonders erfolgreich. Und auch die traditionellen Medien waren damit überfordert, beziehungsweise kam das zu einer Zeit, wo traditionelle Medien, Redaktionen unterversorgt waren und dementsprechend sie nach einfachen Geschichten gesucht haben und die einfachste Geschichte, die eine Journalistin schreiben kann, ist die Geschichte, es ist irgendwas im Internet passiert. Dazu braucht der Journalist, die Journalistin nicht aus dem Haus gehen, nicht das Telefon abheben und braucht sich vor allem nicht dafür rechtfertigen, warum er oder sie die Geschichte geschrieben hat, weil steht ja alles da, kann jeder nachlesen. Und genau diese Dynamik habe ich in meinem Buch Das Echo-Prinzip beschrieben, anhand von einem Beispiel vor allem. Das war für mich so das erste Aha-Erlebnis, völlig unpolitisch. Es ging um diese Kurzmeldung hier. Facebook-Aufstand für Peter Rapp, 2011, Standard-Print-Ausgabe. Also es war nicht nur sozusagen eine Online-Meldung, sondern es war tatsächlich eine Kurzmeldung im Print. Jemand hat sich gedacht, diese 3 Quadratzentimeter toten Baum gebe ich für diese Kurzmeldung her. Dass die Spendenaktion Licht ins Dunkel heuer erstmal nach 25 Jahren ohne Peter Rapp stattfinden soll, empört zu sehr. Auf Facebook formiert sich Widerstand. Fans gründeten eine Peter Rapp Licht ins Dunkel Petition, zu dem er das Aufrufe spenden, dieses Jahr zu boykottieren. Und mich hat sehr interessiert, was das für ein Facebook-Aufstand sein muss. Was ist die Benchmark, damit jemand, ein Journalist, eine Journalistin, sich denkt, das ist eine Geschichte. Was glauben Sie, war das? Ballpark? 300? 128. Zum Zeitpunkt des Erscheinen des Artikels. Da kann natürlich sein, dass es am Tag, an dem der Artikel geschrieben worden ist, sogar noch ein bisschen weniger war. Und jetzt muss man sagen, natürlich ist diese Benchmark ein bisschen nach oben gegangen, aber gar nicht allzu sehr. Und das Echo-Prinzip, im Echo-Prinzip beschreibe ich dieses Modell. Das Echo-Prinzip ist mittlerweile 6 Jahre alt und redet über neue Medien. Sie können sich vorstellen, dass es nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand ist. Weil dieses Modell und grundsätzlich wie die Geschichte vom Internet und von digitaler Kommunikation erzählt wird, hört hier auf. Die hört auf mit, dann kam das Internet daher und seitdem können Organisationen, Marken, Unternehmen direkt mit Menschen sprechen und Hochmenschen sprechen auch zurück. Aber eigentlich ist es eine extrem senderzentrierte Perspektive auf die Sache und verbirgt die eigentliche Revolution oder die eigentliche Neuerung. Die sieht man nämlich nur, wenn man sich das aus der Sicht der Öffentlichkeit ansieht. Ich als Nachrichtenkonsument kann mir jetzt nämlich aussuchen, ob ich direkt mit einer Organisation oder direkt von einer Organisation meine Informationen beziehen will, direkt von einer Partei, oder ob ich von traditionellen Medien meine Informationen beziehen will. Und es gibt natürlich nicht nur ein Medium und eine Organisation, sondern einen ganzen Haufen ganz unterschiedliche. Und die alle spielen, sagen, eine dieser Mythen, die der digitale Wandel erzählt, ist, hurra, die Gatekeepers sind weg. Jetzt, wo Journalisten und Journalistinnen irrelevant geworden sind, sind die Gatekeeper weg, Menschen können sich direkt mit Organisationen unterhalten. Aber das stimmt gar nicht, natürlich sind die Gatekeeper noch immer da. Die Herausforderung ist nur, dass alle nach denselben Regeln spielen. Egal, ob das jetzt Organisationen sind oder Unternehmen, Marken oder Medien, sie alle spielen nach demselben Filter. Und dieser Filter ist, sind Algorithmen. Sind computerunterstützte Formeln, die nicht computerunterstützt, sondern computerkreiert eigentlich, computerkreierte Formeln, die bestimmen, was wir als Nachrichtenkonsumentinnen sehen und was wir als Nachrichtenkonsumentinnen nicht sehen. Am meisten spüren wir das auf Facebook, ne, wo der Facebook-Algorithmus dafür sorgt, dass wir diese eine Volksschulfreundin, die wir eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben, aber halt sozusagen uns mit der auf Facebook befreundet haben, dass wir nie deren absurden Content sehen, den sie so postet, aber wenn sie heiratet, sehen wir es trotzdem. Dafür ist der Facebook-Algorithmus zuständig. Dem Facebook-Algorithmus ist aber ganz egal, ob das traditionelle Medium oder diese Facebook-Page, ob das der Standard ist oder die New York Times. Der behandelt alle gleich nach einem System, das nur die Facebook-Ingenieure kennen. Es ist ein bisschen das Coca-Cola-Rezept von Facebook. Es ist verteilt, es ist die geheime Wunderwaffe. Der Unterschied zwischen dem Coca-Cola-Rezept und dem Facebook-Algorithmus ist, dass wir zumindest im Coca-Cola-Rezept wissen, was drin ist. Auch wenn wir nicht die genaue Zusammensetzung kennen. Wir wissen zumindest, dass an erster Stelle Wasser ist, an zweiter Stelle Zucker. Beim Facebook-Algorithmus wissen wir das überhaupt nicht. Das ist eine völlige Blackbox, nach welchen Maßnahmen der, und den Facebook-Algorithmus meine ich als Passportauto für all diese Algorithmen, was für Elemente da reinspielen. Und das führt zu einer Dynamik, die ein Herr, den ich Ihnen kurz hier vorstellen will, als Filterbubble beschrieben hat. Ila Parisa hat unterschiedliche Rollen, aber Campaigner bei MoveOn.org, einer progressiven amerikanischen Kampagnenorganisation. Er ist Autor und hat einen Blog oder eine Nachrichtenseite namens Upworthy gegründet. Und Eli Parisa hat ein Buch geschrieben, das heißt The Filterbubble, das er hier ganz gut zusammenfasst, wenn ich es denn abspielen könnte. Kurze Umbaupause. Machen wir es doch auf die unelegante Art, nicht direkt aus der Präsentation aus. Vielleicht noch zum Kontext einen Satz. Er spricht von Netflix in diesem Vortrag. Allerdings spricht er von einem Netflix, wie Sie und ich es nicht kennen, nämlich das Netflix von vor Streamen. Netflix, bevor es eine Streaming-Plattform war, war es eine DVD-Verleihplattform, wo man online eine Liste erstellt hat mit diese Filme will ich sehen und hat dann eine DVD nach Hause geschickt bekommen, hat die sich angeschaut, hat diese DVD zurückgeschickt und hat die nächste DVD von der Liste bekommen. Über dieses Netflix spricht La Parisa und im selben Zusammenhang spricht er von einem Film, der heißt Waiting for Superman. Waiting for Superman ist nicht, wie man glauben mag, ein Film übers, ein Superheldenfilm, sondern ein Film über das amerikanische Schulsystem.
Pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed this in a place I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, very surprised, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot. And here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, the Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues, and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there's some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And waiting for Superman can wait for a really long time. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. You know, we all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the fourth time. So the best editing gives us a bit of both. It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan. It gives us some information vegetables. It gives us some information dessert. And the challenge with these kind of algorithmic filters, these personalized filters, is that because they're mainly looking at what you click on first, you know, it can throw off that balance. And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food. So what this suggests is actually that we may have the story about the internet wrong. In a broadcast society, you know, this is how the founding mythology goes, right? In a broadcast society, There were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way, and it allowed all of us to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable, or challenging, or important. This is what TED does, right? Other points of view. And the thing is, we've actually kind of been here before as a society. In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. And so now, we're kind of back in 1915 on the web. And we need the new gatekeepers to code that kind of responsibility into the code that they're writing. You know, I know there are a lot of people here from Facebook and from Google, Larry and Sergey, who, you know, people who have helped build the web as it is, and I'm grateful for that. But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't. Because I think we really need the internet to be that thing that we all dreamed of it being. We need it to connect us all together. We need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives. And it's not going to do that if it leaves us all isolated in a web of one. Thank you.
Was ist Ihre Reaktion dazu?
Interessant.
Interessant?
Hoppala.
Das Buch ist erschienen 2011 und 2012. Seitdem ist die Lage nicht besser geworden. Allerdings würde ich zwei Anmerkungen dazu machen, nämlich erstens mittlerweile gibt es einige Studien, die zeigen, was für eine unnötige Arbeit Fact-Checking ist, weil man könnte ja sagen, und Ela Parisa behauptet es ja auch, sozusagen man muss sich, die Algorithmen sollten dafür sorgen, dass man sich mit Meinungen beschäftigen muss, die einen herausfordern. Es zeigt sich, das klingt zwar schön und nobel, aber wenn man Menschen, die gewisse Überzeugungen haben, mit anderen Meinungen konfrontiert, führt das in den meisten Fällen dazu, dass die mehr polarisiert werden auf ihre Meinung, weil sie es schaffen, Gegenargumente zu finden und sich sozusagen mit dem Gegenargument beschäftigen, nicht um näher an die Wahrheit zu rücken, sondern mit dem Gegenargument beschäftigen, um das Gegenargument zu entkräften. Und die zweite Sache ist, dass diese Filterblasen nicht so unideologisch sind, wie sie scheinen. Es gibt eine Untersuchung von einem deutschen Data-Journalisten, Michael Kreil, der hat sich die Fake News, also eine Fake News-Geschichte angeschaut und die Distribution auf Twitter von dieser Fake News-Geschichte. Und hat, oder ist keine kleine, ja doch, nein. Und hat das dann visualisiert und in Wahrheit sah das dann so aus. Dass es eine Filterblase gab, die die Fake News Geschichte reproduziert hat und verteilt hat, lauter recht kleine Punkte. Und dann gab es was eigentlich nicht ausgeschaut hat wie eine Blase, sondern eher so wie so ein Monster, könnte man das nennen. Das sind die, die versucht haben, die Fake News Geschichte zu entkräften. Aber es visualisiert ganz gut, dass das die Herausforderung ist, nicht, es gibt die eine Filterblase und die andere Filterblase, es gibt die rechte Filterblase und die linke Filterblase und die reden nicht miteinander, sondern die Herausforderung ist eher, es gibt ein sehr enges, ein sehr engmaschiges Netzwerk einer Filterblase, die, sagen wir mal, Artikel verteilt, die oder Artikel streuen im Netz, die nicht den journalistischen Standards entsprechen. Und es gibt auf der anderen Seite viele Versuche, diese Fake News, diese Propagandameldungen zu entkräften, die aber kläglich scheitern, weil warum Fake News so erfolgreich ist und warum es so hart, so schwer zu bekämpfen ist, weil es genau dieses Vertrauen, das Menschen in traditionelle Medien hatten, untergräbt und sich an traditionellen Medien abreibt. Weil was Michael Kai festgestellt hat, ist, dass es gar nicht so ist, dass sozusagen die da denen nicht folgen. Also man könnte ja meinen, wenn diese Blase an Menschen, die falsche Nachrichten teilt, denen folgen würde, dann würden sie die richtigen Nachrichten lesen und dann wäre alles gut. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Menschen haben keine Ahnung, was da drinnen passiert und können dementsprechend gar nicht richtig darauf reagieren, was denn für Gerüchte, was denn für Propaganda in dieser Blase gestreut wird. Und umgekehrt wissen die schon ganz genau, was da passiert, weil sich diverse Propagandamedien davon leben, sich gegenüber traditionellen Medien abzureiben, weil sie immer nach dem Modus funktionieren, wir sind die, die euch die Wahrheit erzählen, die euch die anderen nicht erzählen, und dazu muss man wissen, was die anderen so erzählen. Das sind die Propagandamedien sind jene, die schreien, die Mainstream-Medien verschweigen euch was. Und dazu muss man wissen, was in den Mainstream-Medien steht. Das heißt, was diese neue Entwicklung, dass sich jetzt die Öffentlichkeit selbst oder ein Nachrichtenkonsument, eine Nachrichtenkonsumentin selbst aussuchen kann, woher er oder sie ihre Nachrichten bezieht, auch bewirkt hat, ist der Aufstieg von Fake News, der Aufstieg von Propaganda. Weil ich als Nachrichtenkonsumentin muss mir jetzt selbst aussuchen, glaube ich dieser Quelle nicht, schaue ich noch irgendwo anders nach, glaube ich, dass die Geschichte wahr ist, das muss ich als Nachrichtenkonsument machen. Diese Filterlast, die früher die Herausgeber hatten, die Informationssysteme, die Informationslogistiken aufgestellt haben, diese Filterlast wurden jetzt übergeben in diesem Modell an den einzelnen Nachrichtenkonsument, die einzelne Nachrichtenkonsumentin. Wer von Ihnen liest regelmäßig die Washington Times? Schon mal in der Hand gehabt? Ja. Selbst Sie als geschulte und medienkritische Menschen haben diesen Filter nicht so ganz richtig eingestellt. Und das ist ein bisschen eine Fangfrage, das gebe ich schon zu, aber niemand von Ihnen hat die Washington Times jemals in der Hand gehabt, weil die Washington Times ist eine Fake-News-Seite. Sie haben die Washington Post oder die New York Times in der Hand gehabt, aber nicht die Washington Times. Washington Times, gegründet vom Herrn, der die Moon-Sekte gegründet hat, ist eine Fake-News-Seite, auf der Sie unter anderem zum Beispiel finden, dass 800.000 Menschen illegal für Hillary Clinton gestimmt hätten und Donald Trump nur deshalb die Popular Vote verloren hätte, weil es so viele Nicht-Staatsbürger gegeben hätte, die für Clinton gestimmt haben. Sie würden dort lesen, dass Barack Obama schon 2008, je nachdem welchen Artikel Sie lesen, entweder eine Mitarbeiterin oder eine Journalistin sexuell belästigt hätte am Kampagnen Flugzeug. Es kommt daher wie eine ganz normale amerikanische Seite, ne? Wie ein ganz normales amerikanisches Nachrichtenportal. In dieser gotischen Schrift, wie man es kennt, und nur mit einer gewissen, mit einem gewissen Feintuning erkennt man es. Und das stellt Kampagnen natürlich vor unglaubliche Herausforderungen. Die Clinton-Kampagne, in der ich von Ende August 2016 bis zum Wahlkampf November 2016 gearbeitet habe, war ja, also diese ganze Fake-News-Sache fing eigentlich erst an, oder das, der Begriff der Fake-News wurde erst nach der Wahl tatsächlich zu einem Begriff. Wir haben, hatten damit schon zu kämpfen, aber wir haben es nicht Fake News genannt. Und die Herausforderung der Clinton-Kampagne, also es gab unglaublich viele Gerüchte über Hillary Clinton, seit 30 Jahren aufgebaut. Das ist übrigens nichts, was sozusagen das Internet mit dem Internet begonnen hätte, schon 1996 oder 97 gab es die Verschwörungstheorie, dass Hillary Clinton und Bill Clinton eigenhändig einen ehemaligen Mitarbeiter von ihnen, Vince Foster, umgebracht hätten. Es war tatsächlich ein Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, hat Selbstmord begangen, aber das hat die rechte oder die republikanische Seite der USA nicht davon abgehalten, diese Verschwörungstheorien zu erfinden. Also über die Clintons gab es schon sehr viele Verschwörungstheorien und dementsprechend war auch ein bisschen der Habitus der Clinton-Kampagne nicht einmal ignorieren. Das lassen wir alles uns abprallen. In einer alten Medienwelt gibt man solchen Gerüchten, indem man sie versucht zu entkräften, nur mehr Oxygen, also nur mehr Luft zum Atmen, gibt ja mehr Credibility und dadurch fliegt die Sache überhaupt erst. Das war im Nachhinein betrachtet sicher die falsche Taktik. 10 Tage vor der Wahl, also ab 10 Tage vor der Wahl war ich für ein Programm zuständig, das hieß Digital Voter Protection, wo es darum ging, einerseits sozusagen diese Gerüchte aufzuspüren. Eine Kollegin von mir, mit der ich zusammengearbeitet habe, hat schon so einen Monat davor angefangen, in diverse Foren zu gehen und sich so anzuschauen, wo Gerüchte entstehen und wo sich Menschen vernetzen, um solche Gerüchte in die Welt zu tragen. Man hat sozusagen sehr gut also ihre Progression ganz gut erkannt, sie sind da ein bisschen dunkel angezogen ins Büro gekommen. Hat unter anderem gefunden eine Kampagne, die behauptet, dass man jetzt auch per SMS für Clinton abstimmen kann. Save the time, avoid the line. Text Hillary to 59925. Und das mag aus europäischer Sicht absurd klingen, aber in einem Land, in dem man sich zur Wahl registrieren muss, und das kann man durchaus auch online machen, indem er per SMS Spenden an eine Kampagne geben kann, indem er per SMS mit einer Kampagne kommunizieren kann, in einer Welt, wo man mit einem Wahlautomaten seine Stimme abgibt, da ist es zu, man stimmt per SMS ab, nicht mehr so weit weg. Das ist natürlich eine Kampagne, die vor allem weniger gebildete Menschen getargetet hat, auch sehr speziell, spezifisch Latinos getargetet hat, deren SMS-Nutzungsverhalten extrem hoch ist. Also viele Hispanic Households haben keine, also Festnetztelefon sowieso nicht, aber auch kein Internet zu Hause, sondern tatsächlich nur ihre Smartphones und arbeiten und kommunizieren sehr viel über SMS. Und mit sowas hatten wir zu kämpfen, zum Beispiel. Aber eines dieser Screenshots ist echt. Finden Sie heraus, welcher? Einer ist tatsächlich von der Clinton-Kampagne. Genau. 47246 war die offizielle Nummer der Clinton-Kampagne. Schaut genauso aus wie alles andere. Und war eine der Propaganda-Attacken, gegen die wir uns in den letzten 10 Tagen wehren mussten. Es hat nicht geholfen, dass Shea eine dieser Tweets an ihre Millionen an Followern retweetet hat mit den Worten, aber das stimmt doch gar nicht. Das heißt, dieses Modell zeigt, es braucht medienkompetentere Wählerinnen und Wähler, medienkompetentere Menschen, um sicherzugehen, dass richtige Informationen verteilt werden. Wir müssen das ein bisschen für Österreich anschauen. Das ist aus einer Studie ist ein großes Wort, aber aus einer Auswertung von einer Agentur, einer Wiederagentur Spinnwerk, die haben sich angeschaut, wie viel Reichweite auf Basis von Shares haben unterschiedliche Nachrichtenplattformen und haben das Wort Nachrichtenplattformen sehr breit ausgelegt. Als erstes hätten wir da jetzt ein Bild, da kann man noch an das Gute im Menschen glauben. Die Facebook-Page zu seinem Bild hat am meisten Shares. Als zweites kommt der Wochenblick. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Wochenblick was sagt. Wenn nicht, sollten Sie sich damit beschäftigen, weil es die wohl erfolgreichste Propaganda-Seite des Landes ist. Gegründet von ehemaligen FPÖ-Funktionären am Rande der Identitären Bewegung. Technisch betrachtet ist der Wochenblick nicht mehr als eine Facebook-Page mit angehängtem Blog. Also es ist eine Webseite, auf der Berichte stehen. Berichte, sagen wir, es steht Text auf dieser Webseite. Die einzige Traffic-Quelle für Wochenblick ist Facebook, große Facebook-Community, auf der sie durchaus neutral posten, weil sie genau wissen, weil ihre Community ordnet das eh richtig ein. Wenn sie Wochen oder wenn sie ausschließlich Wochenblick lesen würden, dann würden sie die Geschichten, die Wochenblick erzählt, laufen immer gleich ab. Es geht eigentlich immer darum, dass irgendwelche dunkelhäutigen Männer irgendwelchen weißen Frauen irgendwas antun. Nummer 3, Kronenzeitung. Nummer 4 heute. Nummer 5 Kontrast. Auch Kontrast ist kein Qualitätsmedium. Es ist weit nicht nur auf eine Stufe zu stellen mit dem Wochenblick. Übrigens, Wochenblick nur, oder sage ich gleich. Kontrast ist der Blog des SPÖ-Parlamentsclubs, wo man relativ viel linke, progressive Wirtschaftszeugs findet, wo man sehr viel Regierungskritik findet, gut aufbereitet, aber nicht das, was man traditionellerweise unter Journalismus verstehen würde. Ein spannender Unterschied zwischen Wochenblick, der parteiunabhängig ist theoretisch, und Kontrast ist auch, dass der Kontrast, also Kontrast nennt sich Kontrastblog und Wochenblick nennt sich das Wochenblick-Magazin. Technisch betrachtet, wieder eigentlich dasselbe, ne? Ist eine Facebook-Page mit Blog. Facebook-Page ist Traffic-Schleuder, Blog ist Host. Der Unterschied ist, Wochenblick bringt alle paar Monate mal ein gedrucktes Heft raus, das man auch in der einen oder anderen einschlägigen Trafik kaufen kann. Aber es kriegt gleich noch mehr, ne? Es ist ein Magazin. Das andere ist nur ein Blog. Auf Platz Nummer 6 ist 24 und auf Platz Nummer 7 endlich wieder mal ein Qualitätsmittel. Das ist die österreichische innenpolitische Medienlandschaft, wenn man sie via Facebook betrachtet. Infodirekt ist dann nochmal ein bisschen ein rechtsextremeres Magazin als der Wochenblick. Unzensuriert kennen Sie wahrscheinlich. Ja, unter Ferner liefern dann die Presse und unter Kurier. Die Herausforderung nämlich ist, dem Facebook-Algorithmus ist völlig egal, ob das der Standard ist oder der Wochenblick. Der Facebook-Algorithmus arbeitet nach ein paar Faktoren, die wir nicht kennen, aber wir können uns das vorstellen. Einer ist, wie viel eine Person mit der Page interagiert. Ne? Je mehr ich mit der Page interagiere, desto mehr Content bekomme ich darüber. Einer ist überhaupt, wie viel Interaktion die Page grundsätzlich hat. Je mehr Likes, je mehr Kommentare, je mehr Shares, desto mehr Reichweite schenkt Facebook her, sozusagen. Und da gibt es halt einige Tricks, wie man Reichweite bekommt. Sie sind sicher schon mal über einen Artikel gestolpert, der hat irgendwie angefangen mit 10 Dinge wie. Bei 4 habe ich angefangen zu weinen, bei 6 wollte ich mich aus dem Fenster stürzen, sowas in diese Richtung. Und diese Art zu schreiben heißt Clickbaiting, also ist sozusagen das Betteln nach einem Klick oder das Haschen nach einem Klick. Und das ist eine Möglichkeit für Menschen, die oder für Medien, die Reichweite aus Facebook rausholen wollen, wie man Reichweite bekommt. Und dementsprechend wird es für Nachrichtenkonsumentinnen und Nachrichtenkonsumenten immer schwieriger zu unterscheiden, was ist seriöser Journalismus und was ist Propaganda. Wenn der Standard sich auf Facebook genauso verhält wie der Wochenblick, wenn der genauso unseriös ist, Emojis verwendet und Listicles und Clickbaiting, na, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Propagandamedien, die dann noch ein bisschen effektheischender sind, noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Und jetzt nehmen wir das. Element Fake News, oder muss ja nicht unbedingt Fake sein, es ist ja eigentlich nur halt nicht Journalismus, sondern Parteipropaganda, Parteibotschaften, wenn wir das böse Wort Propaganda nicht nehmen wollen. Und dann nehmen wir das Echo-Prinzip und mischen das zusammen und haben zum Beispiel das hier. Justizminister Moser, letzten Frühjahr, war im Spital, Blutvergiftung, macht dann auf der Page der Neuen Volkspartei ein Interview mit dem Partei-Pressesprecher, Kommunikations-, ich weiß nicht, Sprecher ist, glaube ich, sein Titel, ein Video-Interview zu seiner Rückkehr. Und am nächsten Tag steht es in Heute. Als wäre es von heute geführt worden. Irgendwo steht schon, stellte die ÖVP ein Video online. Aber nur in einem Satz steht tatsächlich da, dass das eine Parteipropaganda ist, die völlig ungefiltert hier noch mehr Reichweite bekommt. Das Echo-Prinzip heißt, ich weiß, wie ich die Klaviatur der klassischen PR spiele und ich weiß, wie ich die Klaviatur der neuen Kanäle spiele und schaffe es so, im besten Fall meine Botschaft hin und her zu spielen. Und dieses Prinzip sehen wir nicht nur in diesem spezifischen Fall, sondern auch zum Beispiel jetzt im Herbst Armin Wolf seine Bild 2 Abmoderation gratuliert einem 16-jährigen oder 17-jährigen Schüler, dass der seinen Latein Nachzip geschafft hat. In der Zeitung Bild 2. Der zweitgrößte Nachrichtensender des Landes. Warum? Weil dieser Schüler ist auf Twitter und ist, wie Armin Wolf sagt, sowas wie ein Maskottchen auf Twitter. Und zittert seinem Nachzipf entgegen und macht daraus irgendwie ein Twitter-Happening oder es wird daraus ein Twitter-Happening. Es entsteht ein eigener Hashtag. Das führt dazu, dass Armin Wolf in der Zeit im Bild seine Gratulation ausspricht, der Bundespräsident daraufhin seine Gratulation ausspricht und die gesamte Meinungselite des Landes diesem 17-jährigen Vorarlberger Schüler irgendwie gratuliert. Das ist jetzt ein recht banales Beispiel, aber es zeigt, wie sehr alles, was wir zum Thema Nachrichtenfaktoren und wie wird eine Nachricht und was ist Relevanz und so weiter, all das können wir über Bord hauen, weil die erste Regel von Medien ist, Medien sind selbstreferenziell und es ist wohl nun mal so, dass Twitter auch zu diesen Medien gehört und dementsprechend auch referenziert wird. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Phänomen Fake News, das in eine Formel geworfen mit dem Prinzip, mit dem Echo-Prinzip. Und jetzt möchte ich noch ein drittes Konzept Ihnen vorstellen, das zu diesem Mix noch beiträgt. Das sogenannte Overton Window, von dem Sie, wenn Sie sich mit Kommunikation beschäftigt haben, vielleicht schon mal gehört haben. Das Overton Window vom Herrn Overton erdacht heißt, es gibt einen Rahmen von politisch Machbaren oder von politisch Forderbaren. Da gibt es sozusagen auf der einen Seite akzeptable Forderungen und auf der anderen Seite gibt es akzeptable Forderungen irgendwo In der Mitte ist das, was derzeitiger politischer Stand ist, gesetzlicher Stand, wenn man so will. Und das, die Theorie des Overton-Windows sagt, dass in den letzten 30 Jahren vor allem Rechte und Rechtsextreme und Rechtsradikale, hier und da auch Linksextreme, aber vor allem Rechtsextreme, extrem gut waren darin, außerhalb des Overton-Windows ihre politischen Forderungen zu präsentieren. Und so langsam dieses Fenster des Denkbaren, dieses Fenster des Forderbaren verschoben haben. Das beste Beispiel dafür, oder ein gutes Beispiel dafür, ist die Waffendebatte in den USA. Da ist auf der einen Seite vor 5 Jahren die undenkbare Forderung, dass Lehrer, also gegen Massenschießereien in Universitäten und Schulen vorzugehen, sollten Lehrer bewaffnet werden. Als Forderung, die irgendwo da ist. Vielleicht, sagen wir nicht undenkbar, aber zumindest radikal. Und auf der anderen Seite, dass Waffen allgemein verboten werden sollen. Nun war eine Gruppe lauter als die andere und hat konsequenter ihre politische Positionierung vertreten. Das war in dem Fall, die Lehrer sollten bewaffnet werden. Was ist passiert? Das Fenster des Denkbaren ist verschoben worden und plötzlich werden in Florida Lehrer bewaffnet, statt sich tatsächlich zu überlegen, was man gegen Massenschießereien tun könnte oder sollte. Und jetzt gibt es dieses Overton-Window, also das Fenster des Denkbaren, wenn man so will, das Fenster des Forderbaren. Und Rechte, die dieses Fenster in den letzten 30 oder 40 Jahren immer weiter auf ihre Seite gezogen haben, weil sie konsequenter und radikaler Dinge gefordert haben. Man könnte auch sagen, sozusagen, dieses Fenster ist eine Theorie, warum Hillary Clinton verloren hat. Ne? Donald Trump hat nur Dinge gefordert, die hier waren, und Hillary Clinton hat nur Dinge gefordert, die hier waren. Clinton hat ja einen Wahlkampf geführt, der sehr darauf ausgerichtet war, dass sie Präsidentin wird, noch nicht. Und die Medien haben auch einen Wahlkampf berichtet, der davon ausgegangen ist, dass sie Präsidentin wird, weshalb sie die Clinton-Kampagne mit anderen Handschuhen angegriffen haben. Aber das hat auch bedeutet, dass Clinton nur Forderungen aufgestellt hat, die tatsächlich umsetzbar waren. Und das ist nobel, aber halt auch ein bisschen fad. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn man sich eine Trump-Rally angeschaut hat, dann wusste er, dann wusste das Publikum, weshalb das Publikum dort ist. Und ich bin zwar so im Frühjahr 2016, kurz vor Super Tuesday, bin ich im Bett gelegen, krank, und habe den ganzen Tag lang Trump-Rallys angeschaut. Das war die Zeit, wo die Kabelfernseher wirklich zu jeder einzelnen Trump-Rally live hingeschaltet haben. Und da konnte man sich ja den ganzen Nachmittag lang Trump-Rallys anschauen. Und die haben tatsächlich alle gleich aufgebaut. Er ist auf die Bühne gegangen. Irgendwer hat geschrien, build a wall. Er sagt, ja, ich komme gleich dazu, sagt 3 Sätze von seiner Rede und sagt dann, und eins sage ich euch, und die Leute, ich werde mal bauen, und Mexiko wird dafür zahlen. Das war tatsächlich der einzige Grund, warum diese Menschen hören. Das ist unthinkable, aber auch begeisternd. Und wenn man konsequent dabei ist, wir werden sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, aber ich bin nicht so optimistisch, als würde Trump nicht seiner Forderung nachgegeben werden und er 5 Billionen, was auch immer das sind, Milliarden ist es, ne? für seine Mauer an der mexikanischen Grenze bekommen würde. Und noch was Zweites haben, also das war das eine Element von konsequenter und erfolgreicher konservativer Kommunikation, war dieses Overton-Window zu verschieben. Und das andere war das Vertrauen in neutrale Medien auszuhebeln oder in neutrale Institutionen im Allgemeinen. Das sieht man an der Klimawandeldebatte, wo wissenschaftlichen Studien einfach nicht geglaubt wird. Geglaubt, als ob es da sozusagen eine Frage von Glauben oder nicht geben würde. Das sieht man aber auch in der medialen Debatte, ne, der Liberal New York Times, der Rotfunk in Österreich. Und diese beiden Dinge führen zu dem Drama, das sich heute abspielt, nämlich das Both Sides-Ism. Medien, sie haben so Angst davor, dass sie, dieses Modell der Fake News hat dazu geführt, dass es leichter, noch immer noch leichter wird, undenkbare Forderungen aufzustellen. Ja. Und gleichzeitig haben Medien unglaubliche Angst davor, als nicht neutral wahrgenommen zu werden. Und ziehen sich deshalb auf die eine Seite, die andere Seite Position zurück. Im Klimawandel sieht man das, ne? 99% aller wissenschaftlichen Studien sagen, es gibt einen menschlich gemachten Klimawandel, 1% sagen, es ist zweifelhaft, ob das so ist. Medien berichten darüber, als es gibt die einen, die sagen, es gibt Klimawandel, und die anderen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Aus diesem Drang heraus, als Medien Fact-Checking machen zu müssen, entstehen ganz absurde Dinge. Präsident Trump, apropos Mauer, hat vor Dienstagabend eine Rede im Fernsehen gehalten. 2014 haben, also grundsätzlich ist es so, dass der Präsident kein Anrecht darauf hat, dass eine Rede von allen Nachrichten, also von allen Sendern live übertragen wird. Aber es ist Tradition, dass wenn der Präsident sagt, ich halte eine Rede aus dem Oval Office, dass die Nachrichtensender sich dann überlegen, sollen wir, nicht Nachrichtensender, sondern tatsächlich alle Sender, sich überlegen, sollen wir die bringen oder nicht. Und in den meisten Fällen sagen sie ja, okay. 2014 war das nicht so. 2014 wollte Barack Obama eine Rede zur Immigrationsreform halten. Die Sender haben gesagt, nein, das ist ihnen zu politisch, das ist natürlich tagesaktuell, die strahlen wir nicht aus. Präsident Obama hat gesagt, okay, von mir aus, dann spiele ich es auf YouTube. Hat es halt sozusagen über seine eigenen Kanäle gespielt, hat auch funktioniert. Sprung zu letzten Dienstag, Präsident Trump verlangt von oder hat mehr oder weniger eigenhändig die amerikanische Regierung zahlungsunfähig gemacht. Die amerikanische Regierung kann seit 21 Tagen nicht mehr zahlen, weil sie eine komische Schuldenbremse haben und die wurscht, aber kann nicht mehr zahlen. Die Republikaner und die Demokraten im Parlament haben sich eigentlich auf eine Continuing Resolution geeinigt, auf einen Budgetvorschlag geeinigt, der diese Zahlungen wieder starten würde. Präsident Trump sieht sich jetzt konfrontiert mit einem demokratischen Haus und sieht das als seine Chance, das Land in Geiselhaft zu nehmen und sagt, solange ich keine 5 Trillionen kriege, 5 Billionen kriege, 5 Milliarden kriege, was auch immer die Zahl ist, irgendwas mit 5, für meine Mauer sperre ich die Regierung nicht wieder auf. Und ich halte eine Rede dazu im Oval Office. Und weil Trumps und die Republikaner es geschafft haben, in den letzten Jahren die Medien so zu malträtieren und so zu bullen, dass sie Liberale und Linke und einschlägige Medien seien, haben sich die Medien tatsächlich genötigt gefühlt, diese Rede zu übertragen. Nicht ohne Fact-Checking, natürlich. Aber wir wissen, Fact-Checking funktioniert nur mäßig. Und dann kommen wir zum Dilemma von Both Sides. Die Associated Press, also die APA der USA, bringt dann diesen Fact-Check. Democrats put the blame for the shutdown on Trump, but it takes two to tango. Trump's demand for $5.7 billion for his border wall is one reason for the budget impasse. The Democrats' refusal to approve the money is another. Wären beide schuld an diesem Problem. Tweetet oder schreibt die AP einen Fact-Check in diese Richtung. Dieses Medienversagen sehen wir auch in Österreich, wo vor kurzem erst der ORF sich genötigt gefühlt hat, einen Artikel zu posten, zu veröffentlichen, der frei vom Nachrichtenwert ist, nicht besonders gut recherchiert und man könnte meinen, 1:1 von einer ÖVP-Aussendung übernommen ist. ÖVP wünscht sich konstruktiveren Ton in der Politik und meint vor allem, damit die SPÖ, die zu einem sachlichen Stil zurückkehren sollte, Entgleisungen einstellen, hart in der Sache, aber wertschätzend miteinander diskutieren. Gut. Das heißt, wir befinden uns in einer Medienlandschaft, in der das Overton Window in einer Schieflage ist, in der wir auf die Medienkompetenz von Medienkonsumenten vertrauen müssen, um Fake News zu erkennen und wo Medien sich genötigt fühlen, eine Geschichte zu erzählen, die heißt, beide Seiten sind gleich schlimm, beide Seiten sind gleich böse. Aber ich habe Ihnen versprochen, ich ende mit drei positiven Dingen oder Dingen, die eine Organisation tun kann. Ich habe ja schon einige Sachen genannt, die eine Organisation tun kann, aber vielleicht nicht die besten Sachen sind. Eine Sache, die man auf jeden Fall von dieser neuen Medienwelt lernen muss, ist die des Long Tails. Der Long Tail ist eine Theorie, die eigentlich aus dem E-Commerce kommt. Wenn Sie Schuhe verkaufen wollen, dann können Sie auf den Suchbegriff Schuhe Geld wetten und dann bekommen Sie sicher extrem viel Traffic. Aber von diesem Traffic ist nicht alles qualitativ hochwertiger Traffic, weil es wollen vielleicht nicht alle Schuhe kaufen oder wollen vielleicht nicht alle Ihre Schuhe kaufen. Und dann können Sie auch auf den Suchbegriff braune Herrenlederschuhe wetten oder setzen. Und da bekommen Sie zwar wesentlich weniger Suchbegriffe, aber dafür eine wesentlich treffsicherere Zielgruppe. Umgelegt auf politische Kommunikation heißt das, jetzt, wo ich mir als Nachrichtensender nicht mehr aussuchen kann, wo ich meine Nachrichten erhalte, aussende, sondern wo sich der Nachrichtenempfänger aussuchen kann, wo er die bekommt, muss der Nachrichtensender überall sein. Ein Beispiel, auch schon wieder länger her, 2014 im letzten EU-Wahlkampf, habe ich mit einer Gruppe Studierender mit Schülerinnen gearbeitet. Es waren 28 Schülerinnen und Schüler, 16 bis 19. Und wenn ich mit denen kommunizieren wollte, dann musste ich es in die Facebook-Gruppe stellen, aber es hatten nicht alle Facebook, weil zum Teil waren schon die Eltern auf Facebook und sie nicht mehr. Ich habe es in die WhatsApp-Gruppe gepostet, aber es hatten nicht alle WhatsApp, weil nicht alle Smartphone oder keine Daten und so weiter. Ich habe ihnen ein E-Mail geschrieben, aber E-Mail haben sie eigentlich nur gelesen, wenn ich sie angerufen habe und ihnen gesagt habe, dass ich ihnen E-Mail geschrieben habe. Das heißt, nur um diese 28 Kids zu erreichen, habe ich 4 Kanäle gebraucht, um sozusagen eine Netzabdeckung von 100% zusammenzubringen. Der Long Tail heißt, ich muss als Organisation möglichst überall präsent sein und wahrscheinlich werde ich auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram die meisten Menschen bekommen, aber ich muss mir sehr genau überlegen, wo sind die Nischen im Netz, wo ich vielleicht zwar eine kleinere Gruppe an Menschen antreffe, aber vielleicht eine Gruppe, die wesentlich relevanter ist für mein Thema, die wesentlich aufmerksamer ist, weil auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram kämpfe ich mit allen anderen um die Aufmerksamkeit, in dieser Nische vielleicht nicht. Und eine ganz große Herausforderung, davon möglichst überall präsent zu sein, abgesehen davon, dass es natürlich eine Ressourcenfrage ist, ist, dass die Botschaft konsistent sein muss. Egal auf welchem Kanal ich getroffen werde, ich muss dieselbe Geschichte erzählen. Und das funktioniert nur mit einer soliden Newsroom-Strategie. Und das ist Lektion Nummer 2. Weil dieses alte Nachrichtenmodell, das hatte ja durchaus was für sich. Wenn ich als Organisation, als Partei, als NGO und was auch immer einem Journalisten, einer Journalistin was erzählt habe, dann hat die das zu einer Geschichte gemacht, die jemand lesen wollte. Der hat mir eine Presseaussendung zu einem Artikel gemacht, den jemand lesen wollte. Der hat mir einen langweiligen Geschäftsbericht zu einer Infografik gemacht, die jemand anschauen wollte. Der hat meine Veranstaltung zu einem Fernsehbericht gemacht, die jemand konsumieren wollte. Und plötzlich kommen Organisationen drauf, huch, ja, jetzt können wir zwar selbst mit Menschen sprechen, aber wir haben nicht die Kompetenz im Haus, um einen Text zu schreiben, der was anderes ist als eine Presseaussendung, um eine Infografik zu erstellen, um ein Video zu erstellen oder eine Präsentation oder ein schönes Foto zu machen. Das heißt, ich brauche Own Content, ich muss Inhalte als Organisation jetzt selbst produzieren können. Alle diese Fotos, die Sie bis jetzt gesehen haben, waren produziert von der Klickenkampagne, die hatte mehrere reisende Fotografen, die immer dabei waren und unterschiedliche Fotos gemacht haben. Die hatte ein ganzes Newsroom-Team mit Videomenschen. Wir konnten innerhalb weniger Tage Videos produzieren zum Selbstkostenpreis sozusagen. Und der erste Schritt ist, On-Content zu haben. Der zweite Schritt ist, eine Newsroom-Strategie zu haben. Und was meine ich mit Newsroom-Strategie? Damit meine ich, aufzuhören zu denken in der alten Denke von der Pressesprecher, die Pressesprecherin geht ins Büro und denkt sich, was schreibe ich heute für eine Presseaussendung? Und der Social-Media-Heine, die Social-Media-Person, denkt sich, was poste ich heute auf Facebook? Das ist eine alte Denke. In einer Newsroom-Strategie muss man sich überlegen, was ist die Geschichte, die ich heute erzählen will, und auf welchem Kanal erzähle ich die Geschichte wie? Was Sie hier sehen, ist Donald Trumps Newsroom-Strategie. Der hat 2 Wochen vor der Wahl begonnen, eine eigene Fernsehsendung zu machen. Sieht aus wie Facebook, sieht aus wie Fernsehen, ist auf Facebook. Also klassisch wie amerikanisches Kabel Newsfernsehen halt so ist, mit drei Talking Heads und kräftiger Hintergrund, und die unterhalten sich da live über die Geschehnisse des Tages. Aber was Sie hier eigentlich sehen, ist nicht ein Screenshot dieser Facebook-Page, sondern was Sie hier sehen, ist ein Foto davon, wie MSNBC, der progressive Fernsehsender, dieses Facebook-Live-Sendung der Trump-Kampagne live und ungefiltert überträgt. Wieder schlägt das Echo-Prinzip zu. Nicht nur 180.000 Menschen verfolgen das live auf Facebook, sondern auch ein paar hunderttausend Menschen live auf MSNBC. Und eine Newsroom-Strategie benötigt Audience-Development-Überlegungen. Audience-Development war so vor 2-3 Jahren das Modewort in der amerikanischen Medienwelt, hat es auch ein bisschen zu uns geschafft. Ich glaube, der Standard hatte ein Audience-Development-Team, das waren die Menschen, die fürs Forum zuständig waren. Da würde ich auch lieber Audience-Development heißen. Audience Development ist, also wenn sozusagen das Newsroom-Team sich überlegt, was ist die Geschichte, die ich heute erzählen will, und Content produziert, dann ist das Audience Development-Team die, die sich überlegen, und wer soll das alles lesen. Das sind die, die genau in die Nischen reingehen, in den Longtail reingehen und Zielgruppenanalysen machen und versuchen, den richtigen Content vor die richtigen Menschen zu bringen. Und zum Abschluss ist etwas, was Parteien und Organisationen erneut lernen müssen, dass Geschichten erzählen, dass aufhören über Betroffene sprechen und beginnen, Betroffene eine Stimme zu geben, Betroffene direkt sprechen zu lassen. Ein Beispiel dafür ist aus der ersten Debatte der Clinton-Kampagne. Es gibt ja drei Fernsehdebatten, Clinton gegen Trump. Die einzigen Male, wo Trump und Clinton oder die grundsätzlich traditionellerweise die beiden Kandidaten aufeinandertreffen. Und wir saßen so im Hauptquartier. Es gab ein War Room, also es gab ein Team, das für die Debatte zuständig war, aber die meisten meiner Kolleginnen und ich hatten nichts zu tun und haben einfach die Debatte gemeinsam angeschaut. Und ein Freund von mir aus dem Newsroom-Team ist während der gesamten Debatte vor seinem Computer gestanden, also seinen Stehtisch ist vor seinem Computer gestanden und hat immer so mit einem Auge auf den Bildschirm, mit einem Auge auf den Fernseher geschaut. Wir hatten überall Fernseher und Screens aufgehängt, um die Debatte gemeinsam zu verfolgen. Und so kreiste seine Hand über der Enter-Taste und in der allerletzten Minute von der Fernsehdebatte, das mit den implementierten Slides ist zwar fesch, aber funktioniert nicht, Entschuldigung. In der letzten Minute von der Fernsehdebatte kommt es zu dieser kurzen Auseinandersetzung zwischen den beiden.
Latina. Donald Chi has a name. Her name is Alicia Machado. And she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November.
Okay, good. Let me just tell you.
In dieser Sekunde drückt mein Kollege auf den Knopf und lädt dieses Video hoch.
Me gritaba todo el tiempo, me decía, ¿eres un hombre? O, ¿te ves gorda? O a veces jugaba conmigo y me decía, hello, Miss Piggy. O me decía, hello, Miss Lost Piggy. Estoy como una de las señoras que más campañas publicitarias hice. Durante un año yo produje muchísimo dinero para la empresa. Por el contrato que yo había firmado, debía haber recibido el 10% de todos los comerciales y de todas las ganas que se obtenían a través de mi trabajo. Nunca me pagaron.
She weighed 118 pounds or 117 pounds and she went up to 160 or 70. So this is somebody that likes to eat.
Fue muy humillante. Yo sentía muy mal, como un rato de laboratorio. Era como una especie de circo, la Miss Universo gorda, con una broma de la que a mí me costó mucho sufrimiento. Mucho tiempo después tuve desórdenes alimenticios, no comía, yo me veía gorda, porque el señor tan poderoso había dicho que era así. Es un hombre que no se da cuenta de lo que hace. Es una persona que está llena de muchos sentimientos, que tiene mucho racismo en su interior, que está convencida de que habemos seres humanos inferiores a él. Pero ahorita estoy fuerte, soy ciudadana norteamericana y voy a votar. Por eso me atrevo a hablar de lo que estoy hablando. Yo definitivamente no considero que no tenga ni la capacidad, ni la experiencia, ni la preparación, ni la humanidad para ser presidente.
Und was einfach nur ein kurzer komischer Moment in der Fernsehdebatte hätte sein können, wurde zu einer wochenlangen Geschichte und tatsächlich zum ersten Mal in der Kampagne, dass über Donald Trumps Frauenbild diskutiert worden ist, weil es die Kampagne geschafft hat, eine Geschichte zu erzählen. Und nur um nochmal das Echo-Prinzip tot zu trampeln, was Sie ja hier auch sehen, ist nicht nur das Kampagnenvideo von der Clinton-Kampagne, sondern das Kampagnenvideo von der Clinton-Kampagne gehostet auf der Webseite der Washington Post. Auch da wieder die Dynamik von guter Content wird einfach von Medien übernommen und wird sogar mit Spendenlink verbreitet. Damit komme ich zum Ende meiner kurzen Rundschau, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für Debatte oder Fragen oder Dinge, über die Sie gerne reden wollen.